Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Wolfgang Edler, in meinem Arbeitszimmer hier im schönen Bad Oeynhausen. Sonnendurchflutet heute Vormittag. Ich werde richtig angestrahlt, auch von meinem Gegenüber hier am Bildschirm.
Das ist Lars Kunkel von der Bundespolizei in Kunkels. Hallo.
Ja, und wieder sind wir zusammen und haben uns schon eine ganze Weile ausgetauscht über Dinge, die man im Podcast gar nicht sagen kann.
Diesen Fehler machen wir schon nahezu seit Beginn des Podcasts. Das ist so ein Jammer wirklich, weil am Anfang, als wir die ersten Podcasts gemacht haben, war das noch nicht so. Ich glaube, da sind wir eingestiegen und da stand das im Mittelpunkt. Jetzt sind diese Vorgespräche manchmal da. Das ist ganz blöd und es passiert uns jedes Mal.
Ja, aber andererseits ist es ja auch nett. Wir unterhalten uns ja auch gerne miteinander, aber es gibt eben auch Dinge, über die wir uns unterhalten, die gehen unsere Zuhörer dann gar nichts an.
Genau, und manchmal ist es auch so, es ist auch schwierig, in diesen Zeiten, darüber haben wir auch gesprochen, als wir gerade miteinander geredet haben, haben wir ja gesagt, okay, dieser Podcast begleitet uns ja schon die ganze Corona-Zeit mit ihren Aus und Abs. Und wir haben manches Mal überlegt, wie ist die Stimmung in so einem Podcast eigentlich auch. Und jetzt zum Beispiel ist es eigentlich wieder das Thema, wir haben diesen schrecklichen Krieg jetzt in Europa und ich finde, das stellt einen irgendwie vor so besondere Herausforderungen, weil man das Gefühl hat, was kann man denn dazu sagen, was darf man dazu sagen, was kann man mit Kompetenz überhaupt sagen und nicht sagen kann man auch nicht. Und das ist so ein, das Thema ist und die Stimmung ist komplett bestimmt dadurch. Manchmal ist man trotzdem mal fröhlich und lacht ein bisschen und denkt man sich, kann man überhaupt was Fröhliches in dieser Zeit sagen? Also das bestimmt alles irgendwie und das sind natürlich kleine Probleme.
Ja, das bestimmt ja auch unseren Dienst, ne? Denn das ist ja letztlich genau das, was sich dann auch im Alltag durchzieht, wenn man Besprechungen, Sitzungen, Besuche hat oder so. Alle Menschen sind jetzt unglaublich betroffen von dem Krieg, haben Angst, dass der näher kommt, haben Angst, dass das weitergeht. Jetzt, heute Morgen war ja ein Bericht, dass da irgendwie an einem Atomkraftwerk in der Ukraine geschossen wurde, dass da ein Brand ausgebrochen ist. Und da sind natürlich wirklich Ängste da, dass das ganz schnell bei uns sein kann und was das weiter mit der ganzen Welt macht, wie sich das weiterentwickelt. Und das schlägt sich auch, finde ich, im Miteinander in der Kirchengemeinde nieder. Und auch in dem, wenn man jetzt als Pastor auch, sagen wir mal, darüber hinaus dann eben tätig ist, ne, Gespräche führt. Und es herrscht eine unglaubliche Bereitschaft, jetzt irgendwas zu machen. Ne? Ist das bei der Bundespolizei auch so? Also hier ist ja so, alle Welt möchte jetzt helfen. Es werden also unglaubliche Sammlungen veranstaltet, auch Sachspendensammlungen, weil man sagt, das Problem ist ja, man weiß gar nicht, wie man das vor Ort dann wirklich alles vernünftig verteilen soll oder was die dann damit machen sollen. Dann irgendwie schöne, die brauchen jetzt natürlich, wenn sie Sachspenden bauen, dann brauchen die sehr warme Kleidung, weil es da gerade über Nacht in ihren Notquartieren zum Teil sehr, sehr kalt ist. Aber dann werden die unglaublichsten Sachen gesammelt, dann sind also ganze Säle voll mit irgendwelchen Zeug und das wird dann da irgendwie hingebracht, hoffentlich. Ja, dann werden Sammlungen veranstaltet. Also gestern ging es darum, eine Frau hatte schon das Logo des Kirchenkreises verwendet, Plakate gemacht und gesagt, wir sammeln für die Ukraine, bitte spenden Sie auf, und fragte dann, ob sie das aufhängen dürfte. Und sagte, ja, so geht das nicht. Ne? Sie können nicht einfach, ohne irgendwas abzusprechen, irgendwie Logos von Kirchen benutzen und sagen, wir machen hier schon mal eine Sammlung. Auch wenn das in dem Fall wirklich sachgerecht war. Also das waren nur ordentliche Ziele, wo das Geld hingehen sollte. Und es war alles, das war jetzt also kein Betrug oder niemand, der jetzt als Trittbrettfahrer da irgendwelche Namen benutzen möchte. Aber trotzdem, also so geht das doch nicht. Ne?
Genau, also das ist so, ich habe auch manchmal schon gedacht, so wenn so auf Plakaten dann steht, wir sammeln Pampers oder so, steht auch nicht Pampers, da steht nicht Windeln, da steht nicht Pampers oder so, denke ich so, ja, dieser ganze Kram, der wird dann gekauft und dahin gekarrt und so, aber ich glaube, dass wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist es ja wirklich gut, man hat was Handfestes, man kann das verteilen und ich finde dieser Aktionismus, kann man sagen, aber es ist auch auf der anderen Seite eine große Hilfsbereitschaft. Und ich denke immer so, was mich wundert ist, und das scheint eine menschliche Grundeigenschaft zu sein, je mehr es einen selber betrifft und je mehr man sich mit einer Not identifizieren kann, sozusagen, desto größer ist man auch berührt davon. Also zum Beispiel, als die Flutkatastrophe war, haben ja auch sehr viele Menschen geholfen und gespendet, weil einem das so nahe ist. Und jetzt, die Ukraine ist ja auch nicht wirklich weit weg von uns und man hat schon das Gefühl, es ist uns nahe und es kann noch mehr kommen und so, das löst viel uns aus. Da kann man sagen, ja, warum löst denn, ich denke manchmal so, warum löst das andere Leid in der Welt, könnte das ja auch auslösen. Aber positiv gesagt muss man doch wirklich sagen, wir Menschen brauchen diese Nähe, wir müssen was haben, was wir uns vorstellen können. Und dann wird Mitgefühl, Mitleid, Humanität und Tatkraft freigesetzt. Und das ist ja was wirklich sehr, sehr Gutes.
Unsere Jugend hat dann mal sich überlegt und hat das auch angefragt, macht das jetzt auch, unser Gemeindehaus auch in blau-gelb anzustrahlen, nachts so, um so ein bisschen zu zeigen, wir denken dran. Ja, bis dahin, also ich glaube, die Menschen brauchen auch irgendwie Gelegenheiten, wo einfach ihre Stimme aufgenommen wird, also wo man auch den eigenen Sorgen und auch den eigenen Wünschen irgendwie eine Stimme verleiht. Und das wird ja im Moment wirklich auch durch so relativ im Vergleich unbedeutende Kommunalpolitiker an allen Ecken und Kanten gemacht, die man auch in den Nachrichten sieht oder auch hier in Bad Oeynhausen. So gibt es dann Leute, die bei so solchen Veranstaltungen jetzt rund um den Ukraine-Krieg sich dann da hinstellen und sagen, Herr Putin, ich fordere Sie auf, diesen Krieg zu beenden. Und also wenn ich das so sehe in den Nachrichten oder auch wenn ich das selber sehe, dann denke ich immer, ein bisschen lächerlich ist das ja schon. Also ich stelle mir so vor, wie Herr Putin dann in Moskau sitzt und denkt, oh Mensch, da sind also Kommunalpolitiker in Bad Oeynhausen, die scheinen jetzt verärgert. Also ich glaube, ich muss darüber nachdenken.
Ja, manchmal ist das so, manchmal kommen an Sachen manchmal vielleicht so ein bisschen so vor, dass ich denke, so ein bisschen, ja, also rühren einen so ein bisschen mehr an oder so. Aber andererseits muss man sagen, also ich habe da auch am Anfang geguckt, dachte, wie ist das so? Aber ich finde jetzt eigentlich so, dass da so viele Leute so einig sind und dass wieder jetzt zum Beispiel so viele Menschen auf die Straße gehen, also für Demonstrationen. Man könnte ja sagen, warum demonstrieren Menschen hier eigentlich für den Krieg sozusagen? Müsste man ja vielleicht in Russland, man wird ja auch gemacht, aber unter Lebensgefahr übrigens. Aber dass das so viele Menschen umtreibt, dass sie ihren Hintern hochkriegen und sich wirklich da ihre Stimme, ihr Gesicht zeigen, das hat schon was unglaublich Verbindendes auch. Und Europa war ja so, hatte man das Gefühl, in manchen Punkten doch viel so auseinander irgendwie. Und jetzt habe ich den Eindruck, das ist so, dass man jetzt doch offensichtlich näher zusammenrückt und Dinge, die früher so wichtig waren und wo man unterschiedlicher Meinung war, jetzt plötzlich eine ganz andere Dimension kriegen, eine kleinere, und das Zusammenstehen größer wird. Das, insofern kann das ja auch eine Chance sein, finde ich.
Absolut, also diese Menschen, ich würde auch nicht sagen, dass das geht gar nicht so. Es ist nur, sagen wir, auf der einen Seite halt schon so ein bisschen unangemessen, empfinde ich das. Auf der anderen Seite nimmt es aber eben gerade die Stimme von ganz vielen Leuten auf, die das selber gerne sagen möchten. Ne? Putin, hör auf mit dem Mist. Und dann gibt es jemanden, der sagt das und die Leute drumherum sagen, jawohl, wir fühlen uns unterstützt und das nimmt das auf. Ne? Das ist ja letztlich auch eine gute Sache an der Stelle. Wir hatten ja letzte Woche über die Friedensgebete gesprochen und ich denke, letztlich sind aber gerade die Gebete, also auch diese Friedensgebete ja ein etwas, sagen wir mal, angemessenerer eine angemessenere Art, diesen Stimmen auch irgendwie Geltung zu verschaffen. Dass wir nämlich nicht so tun, als würde das jetzt politisch irgendwie relevant sein, wenn wir sagen, wir fordern Putin auf, diesen Krieg zu beenden, sondern wenn wir das Gott geben. Ne? Und da miteinander auch unsere Stimmen vereinen und diese Stimmen in eine Richtung geben und sagen, wir und ja, nimm dich dessen an. Also eine Ebene, die, sagen wir mal, noch deutlich höher steht als die Politiker, die wir vielleicht mit solchen Reden erreichen könnten.
Ich weiß auch nicht, ich glaube persönlich nicht, dass Putin sich von sowas wirklich, also der ist sich, glaube ich, nicht davon beeindrucken, aber ist vielleicht für die Menschen in der Ukraine ganz gut zu wissen, dass sie nicht an der Stelle jedenfalls nicht allein gelassen sind. Es wurde ja manchmal schon gesagt, sie hätten gerne noch ein bisschen mehr Unterstützung, auch militärische Unterstützung gehabt und so. Das ist natürlich eine gefährliche Sache. Aber zumindest da eine Verbundenheit zu wissen und zum Beispiel zu gucken, zu sagen, ne, Also man schaut nicht weg, man guckt dahin, man guckt, was passiert da, man guckt vielleicht auch, welches Unrecht da noch begangen wird und deckt das nicht einfach zu oder so. Das, ich glaube, da, dass das so beobachtet wird, das ist, glaube ich, schon auch ein Schritt. Vielleicht ein Schritt, aber es ist ein Schritt.
Ja, jetzt hieß es ja irgendwie auch, Deutschland schickt doch Waffen dahin, ne? Entscheidung, irgendwelche Raketen aus ehemaligen NVA-Beständen. Da fragt man sich natürlich, werden die wohl überhaupt noch funktionieren?
Ja, das kann man sich immer gut. Das ist so, es gibt manche Dinge, die einen ja auch wundern. Also natürlich, dass plötzlich 100 Milliarden da sind für die Bundeswehr. Ich glaube zum Beispiel, dass tatsächlich die Bundeswehr auch ein bisschen besser ausgestattet werden muss, würde ich auch zum Beispiel sagen. Man wundert sich natürlich, dass plötzlich so viel Geld da ist. Das ist schon, ja, das ist schon erstaunlich. Oder man sieht auch, wie kompliziert die Sachen sind. Zum Beispiel, als es nochmal so deutlich wurde, gestern oder vorgestern, dass die Erdgaslieferungen zum Beispiel da weiterhin bezogen werden aus Russland, weil man einfach die Energie hier braucht sozusagen. Und Habeck ja gesagt hat, vielleicht gibt es soziale Unruhen, wenn die Ressourcen nicht mehr so da sind, dann merkt man irgendwie, also wie komplex das ist. Ne? Dass man einfach nicht so ein Embargo verhängt und sagt, machen wir gar nichts mehr, sondern offensichtlich die Verstrickung und die Verwicklung auch für uns selber so komplex sind, dass man gar nicht so ganz klar immer sagen kann, so, nee, wir ziehen eine Linie oder so, weil so viel abzuwägen ist. Also wie komplex das eigentlich ist.
Ja. Da wird ja auch seit vielen Jahren von unterschiedlichsten Leuten vorgewarnt, ne, von diesen Tendenzen, dass wir uns mit diesen ganzen Vernetzungen, mit der ganzen Globalisierung auch sehr, sehr abhängig voneinander machen. Mhm. Und das natürlich auch leicht mal in Probleme umschlagen kann, wenn einer das ausnutzt.
Ja, oder zum Beispiel hat man ja auch gesehen im Bereich der Chipindustrie, wo man gesagt hat, oder viele andere Produkte, die komplett in China gefertigt worden sind und die dann aufgrund von Corona zum Beispiel plötzlich nicht mehr zur Verfügung standen. Also da sieht man eben, dass auch Globalisierung tatsächlich komplexe Fragen aufwirft irgendwie.
Ja, und manchmal auch die Frage, wer geht da mit welcher Taktik vor? Es ist ja auch vor vielen Jahren schon von Kennern der Materie gewarnt worden, dass die Chinesen Weltwirtschaft als eine ganz andere Sache ansehen als wir. Dass die sagen, es geht darum, letztlich alles am Schluss in der Hand zu haben. Und dass man in China, also nach deren Verständnis, nicht vorgeht, wir müssen am Ende des Jahres eine schwarze Zahl haben oder eine dicke Dividende für unsere Aktionäre haben, sondern wir denken in 100 Jahren. Mhm. Und da wird auch bewusst in Kauf genommen, sagen wir mal 30 Jahre lang vielleicht so ein bisschen hinten dran zu sein, wenn einem danach der Markt gehört. Völlig anderes Denken als bei uns. Und ja, jetzt kommt wieder sowas, wo man merkt, es sind auch es stehen noch ganz andere Interessen womöglich dahinter und ganz andere Machtverflechtungen, die uns jetzt plötzlich ein Stück auf die Füße fallen. Und das macht natürlich den Menschen zusätzlich Angst.
Ja, Angst und ich glaube tatsächlich, das sieht man ja in diesen vielen, vielen Bereichen, sich Dinge verändern. Zum Beispiel, ich habe so gedacht, ich kann mich so erinnern, so politisch irgendwie, was ich so miterlebt habe, war damals so der NATO-Doppelbeschluss und dann die Demonstrationen gegen Atomwaffen zum Beispiel. Und dann kam die Golfkriege zum Beispiel. Das waren so Berührungspunkte. Und danach war doch irgendwie lange so ein Gefühl von Ruhe irgendwie da, wo man gedacht hat, ach, wir leben hier in Frieden, also immer wissend, dass es Kriege überall gibt, aber wir leben hier in Frieden und es entwickelt sich, ein bisschen rumgenölt, wenn mal das irgendwas war, so Pandemie oder irgendwie, die Preise sind auch so mal gestiegen, so Kleinigkeiten waren das so gefühlt. Und jetzt hat man echt den Eindruck, ja, dass wir waren mit der Pandemie schon so in Frage gestellt in vielen, was haben wir uns Gedanken gemacht, wie sich Gesellschaft verändert, auch wir hier im Podcast, und Menschen jetzt Dinge mehr zu schätzen wissen oder ob der Egoismus steigt. Und jetzt kommt noch sozusagen die zweite Stufe, wo wir auch nochmal ganz neu herausgefordert werden. Was bedeutet Europa? Was bedeutet Frieden? Wie erreichen wir Frieden? Also zum Beispiel, was hätte es für einen Aufschrei gegeben, wenn man früher gesagt hätte, wir stecken 100 Milliarden in die Bundeswehr? Da hätten noch x Parteien gesagt, das kann nicht sein, Aufrüstung muss man in Soziale stecken, in die Schulen, in die Gesundheit und so. das geht jetzt glatt durch. Also was für ein Umdenken, was für eine Veränderung wir erleben im Moment.
Ja, ja. Und wenn man dann sieht, wie lange es gedauert hat, dann noch so einen kleinen Bonus für die Leute in den sozialen Berufen rauszuschlagen. Und das ist, glaube ich, jetzt irgendwie ein Hundertstel oder ein Siebzigstel oder so, irgendwie von dem, was man jetzt über eine Nacht mal eben für die Bundeswehr raushaut. Das ist schon erstaunlich. Und trotzdem ist es natürlich auch so, die Bundeswehr ist lange auch ein ganzes Stück kaputt gespart worden. Das wussten auch alle, das ist auch immer mal wieder gesagt worden, dass diese ganzen Geschichten, ne, dass wenn der TÜV kommt, wenn die Lastwagen oder die Einsatzfahrzeuge geprüft werden, dann werden immer die Teile von dem ersten, der durch den TÜV ist, gleich wieder ausgebaut und in das dritte eingebaut und die fahren alle nacheinander da einmal durch. Und letztlich sind nur 2 oder 3 Fahrzeuge überhaupt einsatzfähig. Ja, die Geschichten kennt irgendwie jeder. Man fand das immer lustig, weil man immer sagte, ja, letztlich braucht es ja auch niemand. Ne? Was sollen wir 100 Panzer einsatzbereit haben, wenn die sowieso nur in der Garage stehen? Ja, und an solchen Stellen, da wird dann plötzlich doch wieder gesagt, jetzt brauchen wir sie aber und jetzt hauen wir alles raus, was geht. Ne?
Ja, das ist so, aber guck mal, zum Beispiel, man hätte auch sagen können, ja, was ist, ich, zum Beispiel, wenn man mal denkt an das Gesundheitswesen, haben wir bei Corona gemerkt, also dass da auch Pflegekräfte fehlen, dass die schlecht bezahlt sind, dass Ressourcen fehlen und so. Und man hat gesagt so, ja, da wird ja auch was getan, aber bei weitem nicht genug. Und wie gesagt, man kann ja stehen, wie man will zu dieser Frage. Also ich persönlich bin auch, wie gesagt, der Meinung, dass man die Bundeswehr besser ausstatten muss. Aber dass das so glatt durchgeht, ich meine, 100 Milliarden ist jetzt nicht in einem Jahr, das ist ja auf längere Zeitraum berechnet, aber das ist wirklich kein Pappenspiel. Das ist echt verdammt viel Geld. Und da könnte man nur sagen, Mann, das jetzt wird aufgerüstet in Deutschland oder so. Aber ja, das ist irgendwie, ja, das nimmt man dann so hin. Ne?
Ja, ist ja bei Kirche auch nicht anders. Ne?
Wo sind jetzt die 100 Milliarden genau?
Nein, 100 Milliarden jetzt nicht. Aber die großen Summen gehen immer einfacher. Also es sind ja nur Null. Ne? Das war, kennt man ja auch. Also wenn man sagt, also wir müssen jetzt mal für die Musik was machen. Wir könnten ein E-Piano kaufen. Das kostet dann vielleicht 1.000 Euro. Und die Orgel muss saniert werden. Das kostet 600.000. Also die Orgelsanierung hat sicherlich Priorität. Ne?
Ja.
Oder jetzt auch, ne? Also ich meine, du weißt es ja auch noch, Kirche hat wirklich und jetzt durch Corona und die Folgezeiten auch wirklich massive Einschränkungen jetzt finanziell. Also das, was man, was in anderen Bereichen Westfalens auch schon stärker da war, erreicht jetzt ja auch massiv Ostwestfalen. Wir müssen deutlich umstrukturieren und wir werden einige Gebäude abgeben müssen. Wir werden einige Gemeindehäuser schließen, umwidmen oder auch abreißen müssen, werden große Veränderungen vornehmen müssen. Gleichzeitig gibt es in der Landeskirche im Moment eben diese, das ist ja schon länger, ist jetzt nicht erst dieses Jahr, dieses große Ding, dass ein einheitliches Computersystem aufgebaut werden soll. Und was auch Sinn macht. Einheitliche Software. Ich meine, muss man ja auch sagen, wie viel Geld, wie viel Arbeitszeit geht dafür drauf, dass irgendwie unterschiedliche, nicht zusammenpassende Formate erstmal umgerechnet werden müssen, die dann die einen zu den anderen schicken. Datenschutz ist ein Thema, natürlich wird immer wichtiger und sind wir ja auch wirklich von Anfang an ganz, ganz stark dabei, das zu bedenken. Aber da gehen Millionen in einem Haushaltsjahr nur für diese Geschichte drauf. Und es gibt natürlich jede Menge Leute bei Kirche, die sagen, genauso wie bei der Aufrüstung, ja, muss das denn jetzt sein? Haben wir nicht andere Probleme? Aber es ist natürlich auch wichtig. Und irgendwer, also die Gremien oben, die Landessynode, haben entschieden, das wird gemacht. Können wir jetzt auch nichts dran machen, können wir nur gut finden.
Ja gut, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Also ich glaube, über Kirche und IT könnte man wahrscheinlich ganze 3 Podcast-Folgen füllen.
Ja, ja, das war jetzt auch gar nicht meine Motivation, sondern nur, ich sage, es geht.
Das Prinzip.
Ja, das Prinzip, die ganz großen Summen, die nimmt man irgendwann einfach so hin.
Ja, klar, das liegt daran, das ist ja schon ein alter Trick, irgendwie, dass man mal sagt, man zermürbt Gremien sozusagen, indem man sie abstimmen lässt über 100 Euro für eine neue Beleuchtung auf dem Behindertenklo ungefähr. Da kann man ja dann lange, lange, lange drüber diskutieren. Und wenn man dann erschöpft ist völlig und nicht mehr kann und es 10 Uhr ist oder so, dann lässt man bei dem Verkauf des Gemeindehauses abstimmen oder so.
Naja.
Ein paar Minuten vielleicht geht. Einfach, weil man sich die Summe nicht mehr vorstellen kann. Also Ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ich kann mir vielleicht 10.000 Euro noch vorstellen oder so. Das kann ich mir bildlich vorstellen.
Vorstellen kann ich mir das.
Ja, oder was man dafür kriegen kann oder so. Aber wenn ist schon 100.000 Euro oder gar eine Million sind Beträge, das übersteigt völlig mein persönliches Vorstellungsvermögen und glaube, so geht es den meisten Leuten. Und wenn man sagt, das sind 13 Millionen, 15 Millionen, denkt man, ja, wird wohl irgendwie so sein. Ist ja auch teuer alles. Mhm. Also, ist so. Man muss es immer in kleinere Einheiten umrechnen, irgendwie, glaube ich. Ne? Mhm. Also, weiß ich nicht. Wie viele Leute kann man anstellen dafür, zum Beispiel?
Zum Beispiel.
Also, wenn man überlegt, was ein Mitarbeiter kostet, 60.000, 80.000, 70.000 Euro, dann sieht man, glaube ich, sehr schnell. Also man muss so Vergleiche machen. So macht man das, glaube ich, auch im Fundraising, dass man sagt, ne, dafür kriegst du 5 Mittagessen oder 7 Päckchen irgendwie Essen oder keine Ahnung. Um das ein bisschen greifbarer zu machen.
Ja, und für 100 Milliarden, weiß ich nicht, vielleicht hätte, weiß nicht, was man für 100 Milliarden in der Ukraine hätte bewirken können.
Ich muss erst mal gucken, erst mal eine Milliarde sind also 1.000 Millionen, ne? Da geht das nämlich anders.
Wir lassen den Lars mal noch ein bisschen rechnen.
Das ist aber, glaube ich, so. Eine Milliarde sind 1.000 Millionen.
Ja, dann sind 10 Milliarden.
Oh mein Gott.
Dann sind 100 Milliarden.
Und jetzt rechne das mal irgendwie, weiß ich nicht, Fahrstellen.
Und das jetzt in D-Mark, ne?
Ist so. Aber ich weiß auch nicht, ich hoffe, dass, wenn so viel Geld ausgegeben wird, es nicht allzu viele Leute gibt, die davon zu sehr persönlich profitieren, weil das ist ja leider auch irgendwie das Problem, dass wenn so viel Geld plötzlich im Spiel ist, es ja eine Menge Leute gibt, immer wieder jedenfalls, oder vielleicht sind es einige, die sich persönlich bereichern, irgendwelche Rüstungskonzerne oder irgendwelchen Lobbyisten oder hat man ja gesehen bei den Maskendeals oder so, dass man mit Krisen auch gut verdienen kann.
Ja, ja. Und was ist schon eine Million, die man abschöpft bei 100 Milliarden? Das fällt doch gar nicht auf. Das sind doch Peanuts.
Genau, und dann sagt ihr im Bundesrechnungshof, ach nee, das war aber nicht so gut.
Ja, da haben wir bei Kirche doch ganz andere Probleme genommen.
Sag mal, Kirche und Korruption, ist das eigentlich ein Thema?
Oh, ich glaube, unsere Zeit ist schon rum. Piep.
Da haben wir ein bisschen Spaß gemacht. Also, ich wollte noch mal sagen, liebe Zuhörer, wenn wir heute auch mal zwischendurch ein bisschen gekichert haben, und, also ich glaube, uns beiden ist nicht wirklich nach Lachen zumute, aber wir müssen manchmal muss man, glaube ich, Dinge auch, man muss auch mal, es muss auch mal Humor, es drängt manchmal, glaube ich, auch das Schlimme ein bisschen weg. Und wenn man gar nicht mehr lachen kann, dann kommt man, glaube ich, schnell in so eine depressive Stimmung. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das, was vorgesehen ist für uns als Menschen. Mitgefühl, ja, Trauer auch.
Genau.
Optimismus und Lebensfreude.
Und da finde ich, können wir doch heute mal schließen mit der Losung für den heutigen Tag. Es gibt ja die Losung, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und die kommt heute für den Freitag, wo wir das aufnehmen, 4.3. aus dem Psalm 141, Vers 8. Auf dich, Herr, sehen meine Augen. Haben wir heute noch gar nicht so sehr viel drüber gesprochen, ein bisschen schon. Auf dich, Herr, sehen meine Augen. Ich traue auf dich. Gib mich nicht in den Tod dahin.
Sehr gutes Wort.
Ja?
Manchmal ist es so, finde ich, dass ein Bibelwort mehr sagt als 1.000 Predigtworte.
Genau. Und dann kommt noch der Lehrtext dazu, Johannes 14, Vers 19. Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben.
So.
Ja, ich finde, das ist... das ist wirklich ein Wort, das sind zwei Wörter, die man gut mitgeben kann und die man auch gut selber für den Tag nochmal aufnehmen kann.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, dann bleibt uns gewogen, lieber Lars. Alles Gute.
Alles Gute, ciao, bis bald.
Tschüss.
Mach's gut, ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.